Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Predigtreihe über Petrus, den ersten Jünger von Jesus. An seinem Beispiel können wir miterleben, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein in Höhen und Tiefen. Heute der 12. Teil. Petrus überwindet alte Denkmuster. Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und möchte mit Ihnen meine Freude teilen über all die guten Gaben, die Gott uns schenkt, jeden Tag neu. Ja, wir dürfen jubeln über das neue Leben, das aus Trauer, Krise und sogar Tod erwächst durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das gilt auch für die Bereiche in unserem Leben, die momentan dunkel sind, öde, kaputt, manchmal auch kompliziert mit unlösbaren Knoten versehen. Doch die Zusage ist, mit Gottes Hilfe werden sie neu werden, werden auch sie bald wieder in Saft und Kraft stehen. Und dafür lasst uns Gott loben und ihn ehren. Mit dem Lied 447, Lobet den Herrn, alle die ihn ehren, zunächst die ersten drei Strophen, später auch die weiteren. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir möchten mitjubeln und uns von Herzen freuen, und manche können das auch unter uns. Anderen liegt noch im Magen, was in diesen Tagen alles so gewesen ist. Besonders die Konflikte, in die wir geraten sind, schwierige Aufgaben, die kaum lösbar erscheinen, Entscheidungen, die nicht in unserer Hand liegen, denen wir ohnmächtig ausgeliefert sind. Schuld, die wir auf uns geladen haben, weil wir gegen dein Gebot der Liebe gehandelt haben. Ach Herr, es gibt so vieles, was uns niederdrückt, die weltpolitische Lage, Krankheit, Not und Tod auch in unseren Familien. Da brauchen wir Stunden wie diese, an denen wir zur Ruhe kommen, uns an dich anschließen, die Quelle des Lebens, in den wir auftanken können, neue Kraft, neue Perspektiven und Visionen erhalten, die uns helfen, Dinge vielleicht noch einmal ganz anders anzupacken, zu deinem Lob. Dazu hilf uns durch Jesus Christus, den Auferstandenen, unseren Herrn. Amen. Ich lese aus der Apostelgeschichte im 11. Kapitel, wie Petrus davon überzeugt wird, dass das Evangelium von Jesus Christus nicht nur den Juden, sondern auch den Nichtjuden gilt, also auch uns. Bald darauf erfuhren die Apostel und die Gläubigen überall in Judäa, dass nun auch Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten. Als Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, warfen ihm die Gemeindeglieder dort vor: Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und sogar mit ihnen gegessen? Nun berichtete ihnen Petrus der Reihe nach, was geschehen war. Während ich in der Stadt Joppe war, zeigte mir Gott während des Gebetes eine Vision. Ich sah etwas wie ein großes Leinentuch. Es wurde an seinen vier Ecken zusammengehalten und so vom Himmel auf die Erde heruntergelassen. Als ich genau hinsah, entdeckte ich darin die unterschiedlichsten Arten von vierfüßigen und wilden Tieren, von Kriechtieren und Vögeln. Ich hörte eine Stimme, die mich aufforderte: Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, widersprach ich. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas gegessen, was in Moses Gesetz als unrein bezeichnet wird und verboten ist. Aber die Stimme vom Himmel sprach noch einmal: Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Dann wurde das Tuch mit den Tieren darin wieder in den Himmel gehoben. Genau in diesem Augenblick standen drei Männer vor dem Haus, in dem ich mich befand. Sie kamen aus Caesarea und waren zu mir geschickt worden. Der Heilige Geist forderte mich auf, ich solle ohne Bedenken mit den Männern gehen, und diese sechs Brüder hier begleiteten mich. Bald trafen wir im Haus des Mannes ein, der die Boten geschickt hatte. Er erzählte, dass ihm in seinem Haus ein Engel erschienen war. Der hatte plötzlich vor ihm gestanden und befohlen: Schick Boten nach Joppe und lass Simon Petrus holen. Was er dir zu sagen hat, wird dir und allen, die zu dir gehören, Rettung bringen. Ich war noch nicht lange bei ihnen und hatte gerade zu reden angefangen. Da kam der Heilige Geist auf sie, genau so, wie es bei uns am Pfingsttag gewesen war. In diesem Augenblick fiel mir ein, was uns der Herr einmal gesagt hatte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott schenkte diesen Nichtjuden dieselbe Gabe wie vorher uns, als wir begannen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Wer bin ich, dass ich Gott daran hätte hindern können? Diese Worte überzeugten sie. Sie lobten Gott und sagten: Gott hat also nun auch den Nichtjuden den Weg zur Umkehr eröffnet, den einzigen Weg, der zum Leben führt. Halleluja. Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, was muss geschehen, dass Sie eine Gewohnheit ändern? Eine Gewohnheit, die Sie von Kindesbeinen eingeübt haben, die Sie bisher auch als richtig und gut erkannt haben? Umso mehr, als diese auch mit dem übereinstimmt, was den Gesetzen entspricht, ja, was auch dem entspricht, was Sie in der Bibel lesen. Wir merken, wenn wir solch eine Gewohnheit tatsächlich ändern sollen, dann braucht es dazu mehr als gute Argumente. Gerade bei starken Persönlichkeiten wie Petrus eine ist, der erste Jünger von Jesus, die Säule der Jerusalemer Urgemeinde, grenzt das an ein Wunder, wenn er tatsächlich etwas tut, was allem widerspricht, was er bisher für richtig gehalten hat. Und genau davon haben wir eben gehört aus der Apostelgeschichte. Petrus betritt das Haus eines Nichtjuden, er isst mit ihnen und er tauft diese dann auch noch. Unglaublich, unmöglich. Nicht nur für ihn selbst, sondern für alle, die zur Jerusalemer Urgemeinde gehören. Wie kann Petrus nur? Alle Apostel und alle, die bis dahin zum Glauben an Jesus Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen gekommen waren, waren Juden, gehörten zum Volk Israel. Tja, und jetzt sollten plötzlich auch Nichtjuden, wir sagen dazu auch Heiden, auf den Namen Jesu Christi getauft werden? Menschen also, die nach jüdischem Verständnis und dem Gesetz des Mose als unrein gelten? Unter anderem, weil sie unreine Speisen essen, die den Juden verboten sind. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht Gottes Wille sein. Oder etwa doch? Liebe Gemeinde, wenn Petrus damals nicht in das Haus des Hauptmann Cornelius gegangen wäre, wenn Paulus nach ihm nicht das Evangelium von Jesus Christus in die ganze Welt getragen hätte, würden wir heute nicht hier zuhören. Denn ich vermute, keiner von uns gehört zum Volk Israel, es sei denn tatsächlich, sie gehören dem jüdischen Glauben an. Doch wir hören hier, dass bei Petrus diese Grenzüberschreitung keineswegs leicht und unbeschwert geschehen ist. Es mussten erst hohe Mauern in den Köpfen und Herzen der Apostel überwunden werden, dass sie erkannten, Es ist tatsächlich Gottes Wille. Jesus Christus ist nicht nur für die Menschen aus seinem Volk gestorben und auferstanden, sondern für alle Menschen, also auch für uns. Eine frohe Botschaft. Und sie hätte eigentlich zum Jubel führen sollen, löst aber zunächst vor allem Unmut aus, erfordert lange Erklärungen, bevor dann am Schluss tatsächlich alle Gott dafür loben können. Wir kennen solche Prozesse möglicherweise in unseren Kirchengemeinden der Gegenwart genauso da, wo sie auch herkommen. Da gibt es eingefleischte Gewohnheiten, da weiß jeder, was immer schon so war und daher bitte auch so bleiben soll. Kommt nun jemand und will an einem solch eingefleischten Denkmuster etwas ändern, muss er oder sie mit massiven Widerständen rechnen, und diese sind nur mit Gottes Hilfe zu überwinden. Und das schauen wir uns bei Petrus gleich noch einmal genauer an. Gemeinde, wie ist es bei Petrus gelungen, erst ihn selbst dazu zu bringen, seine alten Denkmuster zu verändern? Und das so nachhaltig, dass er dann auch andere davon überzeugen kann, es ihm gleich zu tun. Was muss also geschehen, dass auch wir unsere Denkmuster noch einmal überdenken? Das erste ist, wir haben gehört, Petrus betet. Das ist der Ausgangspunkt. Petrus, der Fels, öffnet sich für Gott, indem er sich Zeit nimmt zum Gebet. Er ist auf Reisen in Joppe, es ist Mittagszeit, und obwohl er schon Hunger hat, geht er aufs Dach des Hauses und betet. Die Frage an uns ist, wie viel Zeit nehmen wir uns zum Gebet? Wie viel Zeit nehmen wir uns wirklich hinzuhören, was Gottes Wille hier und jetzt ist? Also nicht zu meinen, das wüssten wir schon, weil wir es mal gelernt haben. Das zweite ist, Petrus hat im Gebet eine Vision. Gott zeigt ihm etwas, nämlich das Leinentuch gefüllt mit lauter Tieren, die zwar essbar sind, aber für Menschen jüdischen Glaubens nach dem Gesetz des Mose als unrein gelten. Und wir hören drittens, Petrus hat im Gebet eine Audition, das heißt, Gott spricht zu ihm. Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Nun werden Sie wahrscheinlich denken, liebe Gemeinde, wer von uns hat schon beim Beten Visionen und Auditionen? Und wenn Ihnen einer davon erzählen würde, würden Sie vielleicht sagen, ach, der spinnt doch, geh lieber mal zum Psychiater. Also es ist nicht leicht, in unserer aufgeklärten Gegenwart Gottes Visionen zuzulassen und sich auf Gottes Stimme einzulassen. Und doch sage ich, es gibt solche Erfahrungen durchaus auch heute noch, wenn wir uns ins Gebet versenken, wenn wir meditieren und wirklich das innere Auge und die Herzensohren öffnen für Gott. Dann können auch wir hier und da etwas sehen und hören, was unsere bisherigen Vorstellungen und auch Denkmuster verändert. Manche sagen dann, ich hatte eben einen großartigen Einfall. Oder mir ist da eben ein Wort zugefallen, das mich getroffen hat. Und da habe ich plötzlich neu angefangen, über das Ganze nachzudenken. Das heißt nun nicht, liebe Gemeinde, dass ich sofort zu allem Ja und Amen sage, was ich da plötzlich an neuen Perspektiven vor Augen und Ohren habe. Es braucht durchaus Zeit, zu überprüfen, ob solch ein Einfall dann auch tatsächlich Hand und Fuß hat oder ob er Schall und Rauch ist. Wir hören, das ist das vierte, Petrus widerspricht. Niemals, Herr, noch niemals in meinem Leben habe ich etwas gegessen, was in Moses Gesetz als unrein bezeichnet wird und verboten ist. Ganz normal, liebe Gemeinde. Leichtfertig wirft keiner seine Grundsätze über den Haufen, und das ist auch gut so. Und wir hören, Gott lässt das zu. Gott hat Geduld und argumentiert. Wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Aha, Gottes Wille kann hier und heute anders sein, als er gestern gewesen ist. Unser Gott ist ein lebendiger Gott, liebe Gemeinde. Schon Jesus hatte zu den Pharisäern gesagt, wir lesen es in Markus 7 ab Vers 18, nichts, was in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus seinem Herzen herauskommt, macht ihn unrein, nämlich böse Gedanken, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Jesus selbst hatte sich in den Jahren seiner Wirksamkeit immer mehr den Heiden zugewandt, anfangs zögerlich, doch dann mit Entschlossenheit. Der erste, liebe Gemeinde, der nach Jesu Tod am Kreuz bekennt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen, ist der römische Hauptmann, also ein Heide. Aha, merkt Petrus, Jesu Tod am Kreuz hat etwas grundlegend verändert zwischen Juden und Heiden. Durch Jesu Tod, durch sein Blut sind alle Menschen mit Gott im Reinen. Und daher sagt die Stimme, wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Das sagt sie dreimal, um Petrus nach und nach an den Gedanken zu gewöhnen. All das geschieht im Gebet. Wichtig ist danach, das ist das fünfte, Petrus erlebt, was er im Gebet gesehen und gehört hat. Nach Vision und Audition folgt also die Konkretion. Es muss sich erweisen. Und das tut es hier. Petrus wird eingeladen in das Haus des Hauptmann Cornelius, eines Nichtjuden. Und Petrus kommt mit. Ich frage mich, wäre er wohl mitgekommen vor seiner Gebetserfahrung? Vermutlich nicht. Petrus ist durch diese Gebetserfahrung nun offen dafür. Petrus hört von Hauptmann Cornelius, dass dieser eine Engelerscheinung hatte. Ach, auch ein Heide bekommt Botschaften Gottes, so lernt Petrus. Und so predigt Petrus im Haus dieses Heiden. Und da geschieht das Unvorstellbare. Der Heilige Geist Gottes fällt auf diese heidnische Gemeinde, genauso wie es an Pfingsten bei den Aposteln geschehen ist. Das überzeugt Petrus, denn das ist das Sechste. Petrus erinnert sich an Jesu Worte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deutlicher konnte Gott nicht zeigen, was sein Wille hier und jetzt ist, als durch diese Geisttaufe der Heiden. Dass Petrus dem die Taufe mit Wasser folgen lässt, ist nach dieser Erfahrung nur konsequent und konnte nicht anders geschehen. Und mit dieser Konsequenz, das ist das siebte und letzte, spricht Petrus dann auch zu den anderen Aposteln glasklar, dass Gott nun auch den Nichtjuden den Weg zum Leben eröffnet hat durch Jesus Christus. Wer bin ich, sagt Petrus, dass ich Gott hätte daran hindern können? Liebe Gemeinde, mich ermutigt diese Geschichte vor allem zum Gebet. Nehmen wir uns dafür Zeit, auch wenn wir meinen, sie nicht zu haben. Öffnen wir unsere Herzen und Sinne für das, was Gott uns hier und heute zu sagen hat. Prüfkriterium bei alledem ist immer: Führt das, was ich sehe und höre, zu mehr Leben und mehr Liebe untereinander? Wenn das so ist, dann sollte ich dem unbedingt nachgehen. Gott zum Lob und der Welt zur Freude. Amen. Lasst uns mit Petrus beten. O Herr, ich halte Ausschau nach dir zu dieser Mittagsstunde. Leib, Geist und Seele hungern nach Worten aus deinem Munde. Was haben Bilder und Visionen für einen Sinn, die allem widersprechen, was ich gewohnt bin? O Herr, soll ich tatsächlich tun, was ich noch nie getan? Willst du, dass ich mit Verbotenem habe Umgang? Ist es nicht dein Gesetz, dass ich damit übertrete, alles, was gilt seit Mose und den Propheten? O Herr, dein Geist ist größer, als ich gedacht. Du überwindest Grenzen und hast doch auf jeden Acht. Die Person, mein Gott, siehst du dabei nicht an. Rein ist, wer dich ehrt und hat Recht getan. Wer zum Glauben kommt an Christus, unseren Herrn, den begabst du, Gott, und hast ihn gern. Es gilt nicht, woher einer kommt und was er ist. Entscheidend ist die Taufe auf den Namen Jesu Christ. Wir loben dich für unsere Taufe und den Heiligen Geist, für Umkehr, die zum Leben führt. Alle Welt dich ehrt und preist. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und den Deinen seinen Frieden. Amen.